Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben gerade diese Geschichte gehört aus dem ersten Buch der Könige, bei der es ja nicht nur um Brot und Mehl geht, sondern es geht um die Frage der Versorgung. Wird Gott uns in seinen Dienst stellen, ohne dafür zu sorgen, dass wir das haben, was wir zum Leben brauchen? Die Situation in dieser Geschichte mit Elia ist folgende. Man muss ein bisschen die Vorgeschichte wissen. Und zwar, nachdem der König Salomo, dieser weise Friedenskönig, gestorben war, da geht eine politisch stabile Phase zu Ende in Israel und es kommt zu vielen Fehlentwicklungen und es kommt zu einem politischen Desaster. Es kommt zur Spaltung in ein Nordreich, in ein Südreich und besonders im Nordreich beginnt eine ganz schwere Phase. Ein König löst den anderen ab und einer ist unfähiger als der andere. Es gibt Intrigen. Das politische Tagesgeschehen, es ist korrumpiert. Und der Schlimmste dann in dieser Folge der Könige ist der König Ahab. Er war ein geschickter politischer Stratege, aber er hat eine Frau geheiratet, die Isebel, eine Frau aus dem Ausland, die den Baalskult mit nach Israel gebracht hat. Und es war jetzt nicht nur so, dass jetzt diese Frau an Baal geglaubt hat und Aschera-Bilder angebetet hat, sondern dass der Ahab ganz dezidiert auch einen Tempel bauen ließ für den Baal in Israel und Aschera-Bilder. Und er hat dazu geführt, dass immer mehr Menschen nicht mehr Jahwe, den wahren Gott, angebetet haben, sondern immer mehr Menschen Baal. Und es wurde immer schlimmer, bis Gott eines Tages dann sagt, ich schaue da nicht mehr zu, ich schicke eine Warnung. Und dann schickt er den Propheten Elia zu Ahab und dann sagt er zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre werden weder Regen noch Tau fallen, bis ich es sage. Sozusagen quasi so eine kurze, überschaubare Klimakatastrophe. Und man kann sich vorstellen, als der Ahab das hört, da explodiert er, schäumt vor Wut. Das heißt, Elia muss um sein Leben bangen und deswegen sagt Gott gleich zu ihm, verschwinde Richtung Osten, geh bis zu diesem Bach Grit, verstecke dich dort und ich werde dich versorgen. Eine unglaubliche Geschichte, da schickt Gott den Elia zum König, der sagt quasi nur einen Satz und dann muss Gott ihn schon wieder aus dem Spielfeld herausnehmen und er stationiert ihn irgendwo in der Pampa, am Bach Grit. Und der Name des Baches Grit kommt vom hebräischen Wort Charat und das heißt so viel wie abschneiden oder auch zurückstutzen. Und so hat sich wahrscheinlich der Elia gefühlt an diesem Ort, abgeschnitten, isoliert, lahmgelegt. Hat kein Smartphone, um sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben, was passiert. Er hat auch keine Ahnung, ob das, was er gesagt hat, irgendeine Wirkung hat bei Ahab und bei den Menschen in Israel. Und er ist nicht nur vom Tagesgeschäft abgeschnitten, sondern er ist auch von allen sozialen Kontakten abgeschnitten. Er erlebt seinen persönlichen Lockdown. Er ist wie in der Quarantäne. Und dort muss er lernen, nichts zu tun, nichts zu unternehmen. Einsamkeit aushalten, Stille ertragen, warten, bis Gott eingreift. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, es kommt mir ein bisschen so vor, als wären wir auch durch die Corona-Pandemie als Gemeinde, ja als ganze Gesellschaft auch am Bach Grit gelandet. Zwar bedeutete der Lockdown längst nicht für alle Stillstand oder Einsamkeit, manche hatten ja viel mehr zu tun als vorher. Paketzusteller, oder medizinisches Personal oder die Eltern, die sich auch noch um Homeschooling kümmern mussten oder Kinderbetreuung. Aber ich denke, etwas von diesem Abgeschnittensein, von diesem Herausgenommensein, von all dem, was bisher so normal war, das spüren wir ja alle. Und wir teilen mit diesem Elia diese Ungewissheit, wie lange wird das eigentlich dauern? Wie lange müssen wir am Bach Kryt ausharren? Kommt nach der Delta-Variante die Epsilon- und die Zeta-Variante? Und dann im Herbst der nächste Lockdown? Und dann merken wir, dass auch uns in vielen die Hände gebunden sind. Und Zeiten am Bach Kryt, das sind nicht die Zeiten, die wir suchen und lieben, aber es sind Zeiten, die uns formen und die uns auch in die Tiefe wachsen lassen können. Und wenn wir in der Bibel die wichtigen Personen anschauen, dann sehen wir, ob das ein Abraham war, ob es ein Mose war, ein David, ein Paulus, später dann ein Luther oder Bonhoeffer. Das waren alles Menschen, die hatten alle auch in ihrem Leben solche Zeiten, wo sie ganz herausgenommen waren. Am Bach Kryt, wo sie lernen mussten zu warten. Warten, bis Gott jetzt eingreift. Warten und Gott vertrauen. Und dadurch, sagt der Hebräerbrief, wurden sie geformt zu Vorbildern des Glaubens. Hebräer 11. Der Bach Kryt ist aber eben auch der Ort, an dem Elia lernen muss, von der Hand in den Mund zu leben. Oder man könnte sagen, von der Hand Gottes in den Mund. Und viele kennen solche Erfahrungen. Wenn das Geld gerade noch so reicht, um die Rechnungen zu bezahlen. Wenn die Aufträge in der Firma nur so tröpfeln. Wenn eine chronische Krankheit alle Zukunftspläne in Frage stellt. Wenn wir unsere Gemeindeaktivitäten gerade immer nur von Woche zu Woche planen können. Und wenn wir uns fragen, wie können wir überhaupt noch Kontakte halten untereinander? Wie können wir Kontakt halten zu den Jüngeren, zu den Älteren? Ja, können wir überhaupt noch planen? Und von der Hand in den Mund leben, das ist ganz schwer. Und das braucht viel Vertrauen. Elia, er hatte dieses Vertrauen. Und dann geschieht ein Wunder. Ja, Gott hat es ihm ja schon prophezeit, aber er hat es dann auch erlebt, wie er versorgt wurde, wie die Raben ihm Brot und Fleisch bringen, wie er aus dem Bach trinken kann. Aber dann, nach einiger Zeit, merkt der Elia, dass der Bach nicht mehr plätschert. Elia hatte das ja auch prophezeit. Gott wird es nicht mehr regnen lassen. Und irgendwann erlebt auch der Elia die Auswirkungen. Meine liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Elia bekommt die Auswirkungen der Heimsuchung Gottes am eigenen Leib zu spüren. Und das gilt auch für uns. Natürlich kann man alles naturwissenschaftlich erklären. Man kann eine Corona-Pandemie biologisch erklären. Man kann Flutkatastrophen meteorologisch erklären. Aber das ist eindimensional. Man kann aber auch fragen, will Gott uns vielleicht auch heimsuchen? Und in dem Wort heimsuchen stecken zwei Dinge drin. Heim, nach Hause und suchen. Dass Gott uns sucht. Und dass Gott sagt, Leute, wendet euch nicht immer weiter von mir ab, sondern kehrt um zu mir. Und da haben auch alle drunter zu leiden. Und das merken wir an Corona. Es ist ja nicht so, dass die Christen nicht mit Corona konfrontiert werden. Und jetzt bei dieser schlimmen Katastrophe, da trifft es in den Orten genauso auch Christen mit ihren Häusern und manche haben sogar vielleicht ihr Leben verloren. Und wir können auch nicht sagen, die sind schlimmer wie wir. Es ist eine Gnade, dass es uns nicht trifft. Hätte ja auch Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen treffen können. Es ist nur ein Geschenk, eine Gnade. Aber es ist ein Weckruf. Natürlich, das eine ist der Weckruf, klar, natürlich mit der Frage, mit Klimawandel und alle diese Dinge und was muss daraus folgen, ist richtig. Aber vielleicht steckt noch eine zweite Botschaft dahinter. Dass Gott sagen will, Leute, wenn ihr euch immer mehr von meinen Geboten entfernt, wenn ihr die gute Schöpfungsordnung Gottes auflöst, wenn ihr euch immer weiter entfernt, das möchte ich nicht, kommt zu mir zurück, ich suche euch heim. Und da leiden wir alle darunter. Und das hat der Elia am eigenen Leib erfahren. Und das erleben wir auch Corona-bedingt. Das sind diese Momente, wo man den Eindruck hat, das Wenige, das wir haben, das entgleitet uns jetzt auch noch. Da sind die Geschäfte vielleicht vorher schon schleppend gelaufen und dann kommt noch Corona. Oder jemand ist kräftemäßig schon völlig am Limit und jetzt muss er noch Homeschooling machen und sich um alle möglichen Dinge kümmern. Oder jemand ist sowieso schon so oft und so viel alleine zu Hause und dann fallen alle Aktivitäten weg. Gemeindeaktivitäten, Freizeiten, Feste, kulturelle Abwechslung. Und das sind dann diese Momente, wo man irgendwann an dem Punkt ist, wo man merkt, jetzt ist alles vertrocknet. Und wenn Gott jetzt nicht bald eingreift, dann geht alles vor die Hunde. Und dann redet Gott zu Elia. Und dann sagt Gott, steh auf und geh nach Zapat in die Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Das war in zweifacher Hinsicht eine ziemliche Zumutung. Denn Gott sagt, ich schicke dich ins heidnische Land, gerade da, wo der Baalskult herkam von der Isabel, dorthin, in der Nähe von Sidon, da schicke ich dich hin. Das war das Erste. Und zweitens zu einer Witwe. Wenn es nichts mehr gibt, wenn alle sozusagen am Hungertuch nagen, dann soll eine Witwe ihn versorgen. Ich habe auch gedacht, eine Witwe? Irgendein großer Geschäftsmann, ein Großgrundbesitzer, der irgendwo noch ein bisschen Proviant hat, aber doch nicht eine Witwe. Aber nicht nur der Elia muss über seinen Schatten springen, sondern auch diese Frau natürlich. Wir wissen nicht, wie sie heißt, wir erfahren nur, sie hat einen Sohn. Sie wohnt in Sarepta, sie ist also keine Israelitin, sondern sie gehört eben zu diesem Volk, zu diesen Menschen, die den Wettergott Baal anbeten. Und sie leidet jetzt darunter, dass der Wettergott Baal seinen Job nicht macht. Seit Wochen, Monaten nicht mehr geregnet, nicht mal was aufgekeimt, alles verdorrt, die Menschen leben von der letzten Notration und sie, da gab es keine Versicherungen, kein Sozialsystem in Sidon. Das war der Unterschied zu Israel. In Israel gab es ja schon quasi ein gewisses Sozialsystem. In Israel hat es immer geheißen, ihr kümmert euch bitte auch um die Witwen, um die Waisen, um die Fremden, um die Schwachen. Das gab es im heidnischen Sidon nicht. Das heißt, Sidon, in Sarepta gibt es keine Barmherzigkeit. Sarepta heißt, das Wort übersetzt heißt Schmelzofen. Das scheint sogar die Sonne unbarmherzig. Und dann ist diese Frau wirklich am Ende nichts mehr da. Sie sucht noch ein bisschen Holz zusammen. Jetzt sagt sie, jetzt mache ich eine Henkersmahlzeit für meinen Sohn und für mich. Und dann ist es aus, dann werden wir verhungern. Und dann taucht einer auf, aber der taucht nicht auf zum Helfen, sondern zum Betteln. Der hat die Frechheit, sie, die sowieso nichts mehr hat, noch zu sagen, jetzt mach mal aus dem bisschen, was du hast, noch ein Brot für mich. Er sagt dann zwar in einem Nebensatz was von, mein Gott wird für dich sorgen und so weiter, aber sie war ja keine gläubige Israelitin. Was soll sie davon halten? Ich weiß nicht, ob uns das überzeugt hätte. Und diese Geschichte, sie hat Ähnlichkeiten auch mit unserem auch Corona-bedingten Ausnahmezustand. Zwar ist unser Hauptproblem nicht mehr die Sorge um wenig Mehl und Öl. Es gab im ersten Lockdown letztes Jahr solche Situationen, wo es dann in den Supermärkten, na, da gab es kein Mehl mehr, keine Linsen mehr, kein Toilettenpapier und so. Aber das ist jetzt glücklicherweise vorbei. Aber es sind andere Dinge, wo wir Mangel empfinden. Mangel an Vorhersehbarkeit, Mangel an Planung, Mangel vielleicht an finanziellem Polster, Mangel an Einflussmöglichkeit und Macht, Mangel an Verständnis. Und dann irgendwann drehen wir uns um uns selber und dann sagen wir, jetzt muss ich das kleine bisschen, was ich noch habe, das muss ich jetzt aber krampfhaft festhalten. Eine letzte Mahlzeit für sich und ihren Sohn. Und dann sagt der Prophet, mache zuerst mir was Gebackenes und danach für dich und deinen Sohn. Und wenn wir jetzt nicht wüssten, dass Gott diesen Auftrag gegeben hat, dann würden wir sagen, hey Elia, das geht gar nicht. Das ist ja völlig egoistisch. Das ist doch völlig rücksichtslos. Aber in Wahrheit war es Gott, der dieser Frau das zugemutet hat, nämlich es war ein Test, wie viel Vertrauen hat sie. Mit dem Versprechen, das Mehl im Topf wird nicht verzehrt, der Ölkrug nicht leer werden. Und diese Frau, obwohl sie keine Israelitin war, keine, die an den Jahwe Gott geglaubt hat, diese Frau, sie hat den Glaubenstest bestanden. Sie versorgt zuerst den Propheten und dann macht sie die Erfahrung, dass Gott sie und den Sohn versorgt und sogar auf Dauer. Es heißt nämlich dann, das Mehl im Topf nahm kein Ende, das Öl im Krug ging nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Diese Frau, die hätte allen Grund gehabt, sich als Opfer zu sehen. Ich, armer Mensch, mit meinem Sohn. Und sich auch so zu verhalten. Sie hätte sich weigern können zu sagen, das letzte Hemd quasi nimmst du mir noch weg. Und da hätten wir volles Verständnis gehabt, aber sie tut das, was Elia sagt. Und jetzt kommt es. Und dadurch macht sie eine ganz, ganz besondere Erfahrung, eine wunderbare Erfahrung. Sie erfährt, durch Hingabe entsteht neues Leben. Durch Schenken wird sie reich. Diese Rettung der Frau mit ihrem Kind kommt nicht durch das krampfhafte Festhalten, sondern indem sie das Wenige teilt. Und seht ihr, das ist geradezu ein biblisches Prinzip. Gott erwartet auch von uns, dass wir das tun, was er uns sagt, dass wir ihm dienen. Und dass er sagt dann, ich werde mich um eure Versorgung kümmern. Das war schon beim Mose-Gesetz so, da sollten die Leute von den Erstlingen der Früchte, Oliven, Getreiden und so weiter, sollen sie Gott etwas abgeben. Und dann hat Gott gesagt, und dann werde ich euch segnen und es wird euch an nichts mangeln. Und später sagt Jesus Matthäus 6, ja diesen bekannten Vers, trachtet zuerst nach Reich Gottes, nach meiner Sache, nach dem, was ich mache und möchte. Und dann werde ich euch mit allem anderen versorgen. Und was heißt das für uns? Das heißt für uns vielleicht, wenn wir Geld zum Beispiel überweisen für die Gemeindearbeit oder für missionarische oder diakonische Projekte oder jetzt auch für die Diakonie, Katastrophenhilfe, was auch immer, dann werden wir merken, das wird uns am Ende nicht fehlen. Gott wird uns segnen. Und das gilt auch für die Zeiteinteilung. Wenn wir sagen, wir opfern quasi den ersten Tag der Woche, ist ja eigentlich der Sonntag, und wir opfern quasi morgens eine Stunde oder zwei für den Gottesdienst, sei es hier oder zu Hause, das wird uns nicht fehlen in der Woche. Oder wenn wir morgen sagen, ich nehme mir Zeit, um in der Bibel zu lesen oder das Losungsbüchlein zu lesen, darüber nachzudenken, zu beten, das wird mir nicht fehlen im Laufe des Tages, sondern umgekehrt, Gott wird uns segnen. Und das heißt, wenn wir tun, was Gott uns auf das Herz legt, dann wird es nicht weniger, sondern dann wird es mehr. Und wenn schon diese Witwe, die eigentlich nichts mehr hatte, wenn diese Witwe etwas für Gott tun konnte und geben konnte, wie viel mehr erst können wir geben? Und ich glaube, die meisten von uns wollen Gott auch gerne so vertrauen, aber das ist natürlich nicht ganz einfach. Man kann das nicht erzwingen. Aber man kann anfangen und sagen, an einem Punkt will ich das jetzt sozusagen machen, mit einer Sache. Und dass sie sich überlegen, was legt Gott ihnen, was legt Gott dir aufs Herz? Was sollst du für ihn tun? Mit Geld, mit Zeit, mit Engagement, was auch immer. Was sollst du tun? Und dann schauen sie, was passiert. Vertrauen wächst, wenn wir etwas wagen. Und wenn wir dann die Erfahrung machen, dass Gott uns segnet, wenn wir erleben, auf Gott kann ich mich verlassen, er lässt mich nicht im Stich, Gott sorgt für mich und alle, die Gott vertrauen wollen, die sagen Amen.